Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
Fragst Dr. Dietzmagel und Skraja, Frabel?
Ich werde wie ein Schuljunge hier zum Doktor geschleppt und darf natürlich nicht kerngesund.
Die kleinen Landarztpraxen haben kaum eine Chance zu überleben. Sie werden sich in größeren Verbünden zusammenschließen müssen.
Äußerlich ist nichts festzustellen, Herr Stockmann. Wie alt sind Sie?
73.
Ihrer Konstitution nach sind es glatt wie ich ein paar Jahre weniger.
Die pharmazeutische Industrie wartet nur auf uns. Hat ein super Einkommen, hat eine geregelte Arbeitszeit, da geht man wirklich morgens um 8 hin und hat nachmittags um 3, 3:30 Schluss.
Das ist die Ausnahme, die aufs Land wollen.
Herr Doktor?
Den Landarzt in Anführungsstrichen, wie man ihn kennt von früher, stirbt aus.
Die Praxis ist eröffnet. Ist noch nicht gerade viel los, was?
Der Landarzt, der hatte immer diesen braunen Lederkoffer dabei, trotzte Wind und Wetter, den breitkrempigen Hut tief in die zerfurchte Stirn gedrückt. So war er, der Landarzt auf Krankenbesuch, unverwüstlich, unentbehrlich, unersetzlich. Nur, es gibt ihn kaum noch. In Deutschlands Provinzen geht die Angst um. Bürgermeister sorgen sich um verwaiste Praxen, locken mit zinsfreien Krediten, kostenlosen Praxisräumen und Umsatzgarantien aufs Land. Noch nie war es so schwer, einen scheidenden Landarzt zu ersetzen. 3600 niedergelassene Ärzte fehlen heute schon in Deutschland, vor allem auf dem Lande. In manchen Regionen streifen ältere Ärzte auch noch mit 70 ihren weißen Kittel über. Mehr als 20.000 niedergelassene Ärzte werden in den kommenden 5 Jahren in den Ruhestand gehen und der Ärztemangel auf dem Lande wird sich dramatisch verschärfen. Das könnte auch an der Ausbildung liegen. Angehende Ärzte, altgediente Mediziner und erfahrene Professoren bemängeln seit Jahrzehnten das Medizinstudium. Das sei zu teuer, dauere zu lange, sei zu theoretisch und zu viel Detailwissen werde abverlangt. Der Patient bleibe auf der Strecke. Die Berliner Koalition hat das Problem nun erkannt. Gesundheitsminister Philipp Rösler will Abhilfe schaffen mit einer Landarztquote. Das heißt, wer sich verpflichtet, nach Medizinstudium eine Zeit lang aufs Land zu gehen, soll bei der Studienplatzvergabe bevorzugt werden. Und auch der Numerus Clausus steht plötzlich zur Disposition. Ob das alles hilft? Die Situation ist schon jetzt kafkaesk. Wir haben nachgeschlagen bei Kafka und siehe da.
Als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof meines Kranken, bin ich schon dort. Ruhig stehen die Pferde. Der Schneefall hat aufgehört. Mondlicht ringsum. Die Eltern des Kranken eilen aus dem Haus, seine Schwester hinter ihnen. Man hebt mich fast aus dem Wagen. Den verwirrten Reden entnehme ich nichts. Im Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar. Der vernachlässigte Herdofen raucht. Ich werde das Fenster aufstoßen. Zuerst aber will ich den Kranken sehen. Mager, ohne Fieber, nicht kalt, nicht warm, mit leeren Augen, ohne Hemd hebt sich der Junge unter dem Federbett, hängt sich an meinen Hals, flüstert mir ins Ohr. Doktor, lass mich sterben. Ich sehe mich um. Niemand hat es gehört. Ja, denke ich lästernd, in solchen Fällen helfen die Götter. Ich fahre gleich wieder zurück, denke ich. Aber ich dulde es, dass die Schwester, die mich durch die Hitze betäubt glaubt, den Pelz mir abnimmt. Ein Glas Rum wird mir bereitgestellt. Die Mutter steht am Bett und lockt mich hin. Ich folge und lege, während ein Pferd laut zur Zimmerdecke wiehert, den Kopf an die Brust des Jungen, der unter meinem nassen Bart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß. Der Junge ist gesund, ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit Kaffee durchtränkt, aber gesund und am besten mit einem Stoß aus dem Bett zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse ihn liegen. Ich bin vom Bezirk angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand, bis dorthin, wo es fast zu viel wird. Schlecht bezahlt bin ich doch freigebig und hilfsbereit gegenüber den Armen. Mein Pferd ist verendet, und da ist niemand im Dorf, der mir seines leiht. Rezepte schreiben ist leicht, aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen ist schwer. Nun, hier wäre also mein Besuch zu Ende. Man hat mich wieder einmal unnötig bemüht. Daran bin ich gewöhnt. Mit Hilfe meiner Nachtglocke martert mich der ganze Bezirk.
Der Landarzt, ein Mann, der in der Literatur, in der bildenden Kunst, im Theater, im Film immer den engsten Kontakt zur Bevölkerung hat. Er ist nicht nur einfach ein Arzt unter Ärzten, sondern ein Arzt unter Menschen. Er gilt als allzeit bereiter, als erste Adresse seiner Patienten, als einer, der rumkommt und was zu erzählen hat. Geschichten über das Leben, über den Tod. Seine Doktortasche wird zur Reisetasche. Er behandelt nicht nur erkrankte Menschen, sondern vor allem ganze Familienclans und manchmal auch das liebe Vieh. Bisschen verklärt? Hören wir mal.
Die Tür ist auf, wenn man weiß, der Doktor kommt heute. Da brauche ich also jetzt nicht mehr lange warten, bis er in Gang kommt, sondern die steht hier offen für mich. Schönen guten Morgen.
So ist das auf dem Dorf. Der Haustürschlüssel steckt von außen und Carsten Gieseking kann mit seinem Laptop und der schwarzen Tasche unter dem Arm direkt in die Wohnstube gehen. Immer dienstags und freitags macht der 48-Jährige seine Hausbesuche. Der Allgemeinmediziner ist Landarzt im niedersächsischen Müden. Heute wartet Gertraud Meyer in ihrer Küche auf ihn und rollt am Arm den blauen Strickpulli hoch zum Blutdruckmessen.
Ja, 160 haben sie.
Oh Gott, zu?
90.
Nicht nur der Blutdruck macht Probleme. Gertraud Meyer hatte vor Jahrzehnten Kinderlähmung und ist nicht gut zu Fuß. Alle 3 Wochen sieht Carsten Gieseking bei ihr nach dem Rechten.
Da wartet man an und für sich schon drauf. Alleine lassen sie mich nicht mehr weg. Und die Kinder wohnen woanders.
Noch schnell nach der schmerzenden Schulter schauen, ein bisschen plaudern und schon sitzt Carsten Gieseking wieder in seinem blauen Kombi. Seit er sich vor 18 Jahren in Müden als Allgemeinmediziner niedergelassen hat, ist der Mann mit dem kleinen Schnauzbart viel unterwegs. Neben seiner Praxis, die er gemeinsam mit 2 Kollegen betreibt, gibt es im Ort nur noch einen weiteren Arzt. Gemeinsam kümmern sie sich um die insgesamt 5.800 Einwohner in Müden, pro Arzt also 1.450 potenzielle Patienten. Zum Vergleich, in der Stadt sind es in Niedersachsen im Schnitt nur knapp 240 pro Arzt.
Das heißt, wir versorgen einfach viel mehr Patienten. In der Stadt ist die Arztdichte schon noch höher, die Praxen insgesamt kleiner sind und damit natürlich die Arbeitszeiten auch ein bisschen niedriger liegen. Und es ist sicherlich auch so, dass sich der Stadtarzt dann ein bisschen mehr Zeit für manche Patienten nimmt. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dann kriege ich gleich Haue von den Kollegen, wenn ich sage, dass die alle um 5 ihre Praxen zumachen. Aber ich sage mal so, die Arbeitsdichte, was wir so pro Zeiteinheit wegschaffen müssen, in Anführungsstrichen, die ist sicherlich bei uns Landärzten deutlich höher.
120 Patienten an einem Montagmorgen in der Praxis seien keine Seltenheit, sagt Gieseking und drückt aufs Gaspedal. Wenn er jedoch wie heute seine Hausbesuchstour macht, dann hat er nur etwa 15 Patienten auf der Liste. Aber um die zu erreichen, muss er einiges an Wegstrecke zurücklegen. 30 bis 40 Kilometer lang ist die Tour. Regelmäßig besucht er die, die nicht mehr allein in die Praxis kommen können. So wie den 78-jährigen Arthur Marquardt. Der ehemalige Knecht ist bettlägerig.
Alle Partys gut überstanden?
Ja klar.
Hier war am Wochenende große Party. Krach bis morgens um
4:45.
Carsten Gieseking ist Landarzt aus Leidenschaft. Er ist selbst in einem kleinen Ort in der Nähe aufgewachsen und hat mit 32 seine Praxis quasi aus dem Nichts aufgebaut. Nach dem Studium in Göttingen und der fachärztlichen Ausbildung am Bodensee hat es ihn 1992 zurück in die ländliche Region im Osten Niedersachsens gezogen. Fernab von Kinos, Theatern und Einkaufszentren.
Man kennt sich auf dem Dorfe, man ist mittendrin und das ist das, was ich eigentlich auch haben möchte. Und eben nicht nur, dass ein Patient mal, was weiß ich, einmal im Vierteljahr kommt und hab das und das Wehwehchen, sondern ich will immer das Umfeld sehen, ich will gucken, womit umgeben sich die Leute und halt diesen Familienarzt, das ist so mein Ding.
Und dafür nimmt der Familienvater auch in Kauf, dass auf dem Dorf kein großes Geschäft zu erwarten ist. Als Allgemeinmediziner auf dem Land verdient er wesentlich weniger als ein Facharzt in der Stadt. Gerade in strukturschwachen Regionen gibt es zudem kaum Privatpatienten. Das macht sich bei den Honoraren bemerkbar. Zwar schlägt das Schicksal der demografischen Entwicklung im Landkreis Gifhorn nicht ganz so gnadenlos zu wie in anderen niedersächsischen Regionen, doch auch hier gibt es immer mehr ältere Menschen. Und die sind naturgemäß auch häufiger krank. Dennoch muss ein Landarzt mit dem gleichen Budget auskommen wie seine Kollegen in der Stadt, sagt Gieseking und schreibt ein Rezept aus.
Wir dürfen für einen normalen Terminversicherten pro Quartal für 34 Euro Medikamente verschreiben. Bei Rentnern sind es immerhin, ich glaube, 119 oder 120 so in der Größenordnung, also schon deutlich mehr. Aber der zunehmend älter werdende Mensch braucht auch zunehmend mehr Medikamente. So, und wenn ich dann für den Zucker und für den Blutdruck und fürs Cholesterin auch noch ein bisschen was gebe, dann sind die 120 Euro ruckzuck weg. Und wenn ich so viele andere Patienten habe, dann komme ich mit meinem Arzneimittelbudget nicht mehr hin.
Da hat einiges gelitten, ne? So, unsere Rosen sind auch, also ziemlich...
Ein kleiner Plausch am Gartenzaun. Ohne den geht es nicht beim Dorfdoktor. Für manche Patienten, erzählt der Landarzt auf dem Weg zum nächsten Hausbesuch, bin ich der Einzige, der ein Wort mit ihnen wechselt.
Das ist ein ganz wesentlicher Baustein, gerade bei den älteren Leuten, die ja sonst zunehmend auch keine Kontakte mehr haben. Den Tante-Emma-Laden, wo man sich früher mal austauscht, die gibt es auch nicht mehr. So, und dann ist es auch schon ganz wichtig, dass einfach mal der Doktor kommt und mal ein bisschen Zeit hat, dass man mal irgendwas loswerden kann. Und gar nicht immer medizinische Probleme, sondern tatsächlich auch mal sagen, dass der Kater Husten hat oder irgendwie sowas.
Vor kurzem hat die Praxis im Nachbarort zugemacht und auch der einzige andere Arzt in Mythen wird noch in diesem Jahr vermutlich in Rente gehen. Seit einem halben Jahr sucht Gieseking deshalb einen dritten Kollegen für seine Praxis. Bislang jedoch ohne Ergebnis.
Wir haben durchaus schon überlegt, ob wir irgendwelche Regelungsmechanismen einführen müssen, weil wir auch an der Kapazitätsgrenze sind. Aber im Moment ist das so nicht praktikabel, weil ich auch nicht wüsste, wie man es machen sollte, dass man dann sagt, okay, wir nehmen nur noch Patienten aus dem Dorf. Wir haben ja auch einige Patienten, die von weiterkommen, dass man dann sagt, okay, wir nehmen jetzt keinen mehr, der außerhalb unseres eigentlichen Berittes ist oder wie auch immer. Also angedacht sind so eine Dinge schon als Rettungsmöglichkeit, aber ja, richtig eine Idee, eine richtig gute Lösung haben wir noch nicht gefunden.
Susanne Schrammer über den Alltag eines Landarztes in Niedersachsen, der sich irgendwo zwischen, sagen wir mal, Traumberuf und Albtraum bewegt. Je nachdem, von welcher Perspektive aus man das betrachtet. Dr. Martin Leimbeck, Landarzt in Braunfels im Lahn-Dill-Kreis, also in Hessen, und Vizepräsident der Landesärztekammer Frankfurt. Guten Abend, Herr Doktor.
Wunderschönen guten Abend.
Sie sind ein Landarzt aus Leidenschaft. Was gefällt Ihnen so gut an diesem Beruf?
Ich kann mir einfach keinen besseren ärztlichen Beruf vorstellen. Das Ärztliche als solches ist das, was mich interessiert, mit dem Patienten zusammen eine Lösung der Beschwerden, der Probleme zu erreichen, ist für mich eine sinnvolle Beschäftigung und ein Anreiz, jeden Tag wieder aufs Neue loszulegen.
Wir haben gerade eben von dem Herrn in dem Beitrag gehört, er hat gesagt, er wolle auch immer das Umfeld kennenlernen, das heißt die Familie, die Katze und was es noch so alles gibt. Geht Ihnen das genauso?
Genau das ist doch der Vorteil des Hausarztdaseins, dass man sozusagen Familienmediziner ist und sich vieles herleiten kann, die Beziehungsgeflechte kennenlernt mit der Zeit, die Abläufe in den Generationen miterleben kann, jemanden aufwachsen und alt werden sieht, all diese Prozesse mitzumachen, das ist eine wahnsinnig spannende Angelegenheit. Außerdem ist die Allgemeinmedizin, wenn man sie richtig betreiben will, und wir sind nun mal Vollversorger, ich bin in der Gemeinschaftspraxis niedergelassen, deswegen sage ich wir, auf dem Lande als Vollversorger, da eingebunden in eine komplexe Medizin mit sämtlichen Problemen, die es eigentlich im medizinischen Bereich nur geben kann. Das ist bei weitem nicht Husten, Schnupfen, Heiserkeit und das ist bei weitem nicht Laufkundschaft, sondern das ist wirklich Betreuung vom Lebensanfang bis zum Lebensende über das gesamte Spektrum aller Krankheiten. Und das, was hier vielfach anklang, sowohl im literarischen Beitrag als auch in dem Beitrag aus Niedersachsen, ist, dass wir als Vollversorger zum Beispiel die Rezepte, die wir schreiben müssen, uns wesentlich über das Budget hinausheben, das im Schnitt machbar sein soll, das uns die KV vorgibt, dass wir das jedes Mal verteidigen müssen aufgrund der Vielfalt der Erkrankungen und dass wir eben Vollversorger sind, dass es eben weite Wege sind bis zu Fachkollegen, Gebietskollegen, die dann ihre Präparate für die Augen- oder gynäkologische oder HNO-Medizin verschreiben.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es ein sehr abwechslungsreicher Job, sage ich mal, weil es eben eine Bandbreite an zu behandelnden Krankheiten gibt, die Sie eben behandeln. Ich habe gelesen, dass bis zu 3000 Patienten Landarztpraxen versorgen müssen, in Spitzenzeiten behandeln diese Landarztpraxen schon mal 150 Kranke am Tag. Wie sieht denn Ihr Alltag eigentlich aus?
Genau das ist der Alltag. Das kann passieren, dass in Spitzenzeiten, in Grippezeiten 180, ich glaube unser Spitzentag lag mal bei 215 Patienten an einem Tag oder sowas. Gott sei Dank sind wir ja zu zweit. Mhm. Wenn man das alleine machen muss, dann ist ein 16, 18 Stunden Tag und natürlich eine viel zu schnelle Medizin, die mir überhaupt nicht liegt, gar nicht liegt, dann die Regel. Aber dann muss halt in Grippezeiten tatsächlich so eine Art Triage gemacht werden. Was kann zum Beispiel relativ schnell was abgehandelt werden? Was ist zum Beispiel Beispiel ein Fall, den man sich in 2-3 Tagen noch einmal anschaut, oder was kann so, was muss sofort behandelt werden und akut irgendwie versorgt werden. Aber ich widerspreche Ihnen, weil Sie eben Job gesagt haben. Für mich ist das kein Job, das ist ein Beruf.
Das glaube ich
Ihnen. Ein richtiger Beruf, und das zwar ein Fulltime-Beruf.
Ja, genau. Da werde ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Nämlich in der Mittagszeit werden Sie wahrscheinlich Hausbesuche machen, nehme ich an, oder?
Ja, das mit den Hausbesuchen ist ein Problem. Wir haben früher auch sehr viel mehr Hausbesuche gefahren. Wir mussten das reduzieren aufgrund der Vorgaben der KV. Außerdem dürfen Hausbesuche nur aus medizinischer Indikation, also wenn es tatsächlich medizinisch, krankheitsbedingt, gesundheitlich bedingt notwendig ist, durchgeführt werden. Und leider ist so viel Bürokratie dazugekommen, die wir auch aufgrund der Verträge, die die Spitzenvereinigungen machen, erfüllen müssen, so viel Bürokratie dazugekommen, dass wir solche Besuche, die nur zur Kontrolle oder als Routine benannt worden sind früher, dass wir die gar nicht mehr machen können.
Also eine Sache bemängeln Sie, das ist die steigende Bürokratisierung in diesem Beruf. Wie sieht es mit dem Einkommen aus? Hausärzte rangieren in der Honorarordnung ziemlich weit hinten. Stört Sie das?
Wir rangieren nicht weit hinten, sondern wir rangieren in der Vertragsärzte, in der Landschaft der niedergelassenen Ärzteschaft an der letzten Stelle seit vielen, vielen Jahren und haben uns da vor einigen Jahren in den 90er Jahren mit den Kinderärzten abgewechselt und sind seitdem seit vielen, vielen Jahren an der letzten Stelle. Was mich daran stört, ist nicht das Einkommen als solches. Das ist sicherlich gar nicht mal jetzt schlecht, wenn ich das mit dem vergleiche, mit dem Durchschnittseinkommen. Mhm. Nur wenn man das auf meine Arbeitszeit umlegt, auf der einen Seite, die zweite Seite aufschlägt, dass ich eine riesige Verantwortung habe und da sehr schnell auch angeschossen werden kann, wenn ich einen Fehler mache. Und ich drittens unter dieser unseligen Regressbedrohung stehe, dann ist das Einkommen nicht adäquat. Und ich weiß nicht, warum meine Stunde, Arbeitsstunde, schlechter bezahlt wird als die Arbeitsstunde eines Gebietskollegen, der seine technische oder menschliche Dienstleistung am Patienten auch nach bestem Wissen und Gewissen erbringt. Warum ist da ein Unterschied? Das kann ich nicht nachvollziehen, denn wenn ich jemanden über ein Ereignis tröste oder ihn berate, welche Operation oder ob überhaupt eine Operation notwendig ist oder mich in diesen sämtlichen Gebieten ziemlich gut auskennen muss, um diesen Anspruch der Patienten gerecht zu werden, dann weiß ich nicht, warum ich sozusagen einen schlechteren Stundenlohn haben soll. Das verstehe ich nicht, warum sprechende Medizin, die ja doch überall propagiert wird, dann schlechter honoriert wird.
Dennoch ein Landarzt aus Leidenschaft, Dr. Martin Leimbeck, Landarzt in Braunfels im Lahn-Dill-Kreis und Vizepräsident der Landesärztekammer Frankfurt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wer Arzt werden will, soll auf das Land gehen. Die Literatur weiß davon, große Geschichten zu erzählen. Eine davon hat Somerset Maugham geschrieben und sie heißt »Eine Stellvertretung an der Südküste«.
Anfang August bestand Philipp sein Chirurgieexamen. Es war die letzte Prüfung und er erhielt sein Diplom. 7 Jahre waren es her, dass er seine Arbeit im St. Luke's Hospital begonnen hatte. Er war fast 30 Jahre alt. Er schritt die Treppen der Königlich-Chirurgischen Akademie hinab, mit der Rolle in den Händen, die die Zulassung als praktizierender Arzt enthielt, und das Herz schlug ihm vor Befriedigung. »Jetzt fängt das Leben eigentlich erst an«, dachte er. Am nächsten Tag ging er zum Sekretariat, um sich um eine Stellung im Hospital zu bewerben. Der Sekretär war ein zuvorkommender kleiner Mann mit einem schwarzen Bart, den er immer für leutselig gehalten hatte. Er gratulierte ihm zu seinem Erfolg und sagte dann, »Sie hätten wohl keine Lust, eine Stellvertretung an der Südküste für einen Monat zu übernehmen? 3 Guineen die Woche und freie Station.« »Ich hätte nichts dagegen«, sagte Philipp. »Es ist in Farnley, in Dorsetshire, Dr. Thaus. Sie müssten allerdings sofort gehen. Sein Assistent hat Mumps bekommen. Ich glaube, es ist dort sehr nett.« Irgendetwas in der Art und Weise, wie der Sekretär das vorbrachte, gab Philipp zu denken. Es klang etwas unsicher. »Was für ein Haken ist dabei?«, fragte er. Der Sekretär zögerte erst und lachte dann verbindlich. »Wie ich gehört habe, soll der Alte ein bisschen raubeinig und komisch sein. Die Vermittlungsstellen wollen ihm niemanden mehr zuweisen. Er spricht immer frei weg, und die meisten mögen das nicht.« »Glauben Sie denn, dass er mit einem jungen Arzt, der eben erst approbiert ist, zufrieden sein wird? Ich besitze schließlich keine Erfahrung. Er sollte froh sein, wenn er sie überhaupt bekommt, sagte der Sekretär höchst diplomatisch.
Naja, und er bekam die Stelle natürlich, aber ein- oder zweimal unterlief ihm dann ein Fehler in der Diagnose. Er hatte bis dahin nämlich noch niemals Masern gesehen und hielt sie für eine dunkle Hautkrankheit, wenn sonst nichts war. HR2 Kultur der Tag heute zum Thema Bauer sucht Arzt, Berichte aus der Praxis. Die Lage ist dramatisch, aber sie ist auch irgendwie paradox. In Deutschland gibt es mehr Ärzte pro Einwohner als im internationalen Durchschnitt. Seit 1990 hat sich ihre Zahl um ein Drittel erhöht. Nirgendwo gehen die Menschen öfter zum Arzt als hierzulande. Das alles klingt nach Ärzteschwemme, stimmt aber nicht. Es hat etwas mit der Verteilung zu tun. In vielen Metropolen ballen sich die Arztpraxen, während die Versorgung auf dem Land, wie wir gehört haben, ein Mangel ist. Für die flächendeckende Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung hierzulande ist die Kassenärztliche Vereinigung zuständig, die sich unter anderem darum kümmern muss, dass die Doktoren da praktizieren, wo sie gebraucht werden. Wenn die aber nicht aufs Land wollen, dann kann sie niemand zwingen. In der Berliner Koalition wächst der Wille zur Reform. Der Minister im Praktikum, wie Philipp Rössler, praktizierender Gesundheitsminister, derzeit despektierlich vor allem von der Kabarettistenfront geschimpft wird, hat große Pläne. Große? Bettina Freitag stellt sie uns vor.
Als Philipp Rösler sein Abitur hatte, ging er zur Bundeswehr und wurde Militärarzt. Daher die Idee. Denn eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen ist für angehende Stabsärzte reserviert. Wer sich für mehrere Jahre zum Truppendienst verpflichtet, hat eine Chance. Die Auswahl trifft das Verteidigungsministerium nach eigenen Kriterien. So ähnlich stellt sich Rösler auch die Landarztquote vor.
Ein bestimmter Prozentsatz der Studienplätze geht vorab, zum Beispiel an die Bundesländer, insbesondere an die Flächenländer. Und die können dann nach eigenen Kriterien diese Studienplätze verteilen, unter Umständen eben gerade bevorzugt an diejenigen, die sich bereit erklären, nach dem Studium zum Beispiel im ländlichen Raum niederzulassen.
Das Problem ist seit langem bekannt. Pauschal betrachtet kann zwar von Ärztemangel kaum die Rede sein, aber die Verteilung ist ungleich. Hausarzt auf dem Land, das ist für junge Mediziner ziemlich unattraktiv. Viel reizvoller dagegen die Aussicht auf eine gut gehende Facharztpraxis in der Großstadt. Dazu kommt, Medizin studieren zurzeit weniger als 10.000 Menschen. In den 80er Jahren waren es deutlich mehr Studenten. Der Bundesgesundheitsminister will deshalb den Zugang zum Studium erleichtern, den Numerus Clausus abschaffen. Seine Überlegung: Warum soll es nur vom Notendurchschnitt abhängen, ob einer ein guter Arzt wird oder nicht? Andere Kriterien sollen hinzukommen.
Warum soll nicht ein Rettungsassistent, Sanitäter oder Krankenschwester oder mit vergleichbarer Vorbildung man eher den Zugang zum Studium haben, als nur mit einem guten Abiturdurchschnitt?
Für diese Idee kann Rösler nur werben. Bei den Wissenschaftsministern der Bundesländer, die für Hochschulausbildung verantwortlich sind. Unterstützung hat er schon in Nordrhein-Westfalen bei einem Parteifreund aus der FDP. Andreas Pinkwart schwebt einen Medizinerpakt vor. Den soll der Bund mit den Ländern schließen. Ziel: 10% mehr Studienplätze. Das schafft zwar den Numerus Clausus nicht ab, entspannt aber die Lage. Aber beide Minister wissen auch, nur durch mehr Studenten wird der Beruf Landarzt auch nicht attraktiver.
Das fängt bei der Abschaffung des NCs an, hört aber dabei weitem noch nicht auf, sondern es geht bis hin zu der Frage, wie können wir zum Beispiel gerade Jungfrauen den Weg in die Selbstständigkeit ermöglichen. Und ich bin guter Dinge, dass das mit dazu beitragen kann, die Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern.
Dazu will er auch bürokratische Hürden einreißen und den Verteilungsschlüssel ändern. Denn kein Arzt darf nach eigenem Gutdünken eine Praxis eröffnen, wo er möchte. Jedenfalls nicht, wenn ihm an einer Kassenzulassung gelegen ist. Und dazu benötigt er eine Genehmigung. Wenn aber in einem Zulassungsbezirk eine bestimmte Versorgungsdichte erreicht ist, darf er sich dort nicht mehr niederlassen. Problem: Die Zulassung orientiert sich an Stadt- und Kreisgrenzen. Nicht berücksichtigt wird dabei, dass es auch innerhalb eines Landkreises ärmere und reichere Gemeinden gibt. Wo dann mehr Ärzte praktizieren, das ist leicht zu erraten.
Lücken im System, Reform gegen den Medizinermangel. Professor Eckhard Hahn, Vorsitzender der Gesellschaft für medizinische Ausbildung und Dekan an der Medizinischen Fakultät der privaten Universität Witten-Herdecke. Guten Abend.
Guten Abend.
Den Numerus Clausus abschaffen und eine Landarztquote einführen, das sind die Pläne, die derzeitigen Pläne, muss man sagen, von Gesundheitsminister Rössler. Herr Professor Hahn, wie bewerten Sie diese Maßnahmen?
Ich denke, zunächst mal ist ausgesprochen positiv zu bewerten, dass sich ein Gesundheitsminister dieser Problematik, nämlich der drohenden Arztmangel- und Versorgungsproblematik, Problematik vor allen Dingen auf dem Land annimmt. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass man natürlich mit diesen einzelnen Maßnahmen, die schwer genug umzusetzen sind, vermutlich nicht ganz das Ziel wird erreichen können, wenn man nicht noch an weitere und andere Dinge denkt, die übrigens sehr viel schneller und einfacher durchzuführen wären. Zum Beispiel die Tatsache, dass während der medizinischen Ausbildung, auch wenn unsere Approbationsordnung das eigentlich vorsieht, die Allgemeinmedizin immer noch eine zu geringe Rolle spielt. Mhm. Zweites Problem ist, dass es ist weltweit bekannt, dass insbesondere diejenigen, die vom Lande kommen und aus Landstrichen kommen, die auch eben als Flächenländer oder ja, ländliche Gegenden zu bezeichnen wären, dass die auch am ehesten wieder sich als Landarzt oder Allgemeinarzt in diesem selben Bezirk niederlässt. Deshalb ist die Idee, dass man gewisse Quoten für gerade diese Bereiche anbietet und der Hoffnung, dass dann die so ausgebildeten Ärzte sich dann dort auch wieder in ihrer heimatlichen Region niederlassen, den finde ich also ganz besonders interessant und den sollte man sicher nachgehen. Die Vermehrung der Studienplätze um 10% oder auch mehr, das kann nur funktionieren, wenn man gleichzeitig die Voraussetzungen so macht, dass eben die dann mehr ausgebildeten Ärzte nicht wie bisher sich trotzdem Weiterbildungsstellen aussuchen, wo sie denken, dass sie mit zum Teil ihren Familien, zum Teil persönlich, wir haben ja immer mehr Frauen auch dabei, eben ihre Lebenserfüllung finden können. Und das ist im Moment oft im Ausland.
Ich würde gerne mit Ihnen nochmal auf die Ausbildung ein bisschen näher schauen. Es gibt ja viel Kritik an der Ausbildung von allen Seiten, sowohl von jungen angehenden Medizinern als auch von, ich sag mal, Altgedienten, in Anführungsstrichen, auch von Professoren. Muss möglicherweise der gesamte Ausbildungsstoff entmottet werden, weil er womöglich nicht mehr zeitgemäß ist?
Also wenn man mal bei dem Thema Ausbildung zum Allgemeinarzt oder zum noch genereller gesprochen niedergelassenen Arzt denkt, dann ist es natürlich schon so, dass es Möglichkeiten gäbe, die Lernziele, die man für ein Medizinstudium sich vereinbart, darauf besser anpassen könnte. Deshalb entwickeln wir auch zusammen mit dem Medizinischen Fakultätentag und der Gesellschaft für medizinische Ausbildung einen nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog, der eben genau widerspiegeln soll, was im beruflichen Alltag für den Arzt oder die Ärztin wichtig ist. Also insofern, ja, entmotten, das klingt ein bisschen altmodisch, aber es ist in der Tat wohl eher die bessere und passgenauere Festlegung der Kompetenzen, die junge Ärztinnen und Ärzte haben müssen. Und da gibt es tatsächlich viel Klagen. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen, Kommunikationsfähigkeit. Die Möglichkeit also, sich mit Patienten, auch mit seinen Kollegen so zu unterhalten, dass dabei Ziele erreicht werden können und nicht, wie ich neulich mal gesagt habe, die Patienten vor Angst erstarren, wenn sie aus dem Gespräch herausgehen. Das zum Beispiel ist etwas, das wird natürlich auch jetzt schon in den Fakultäten trainiert, aber das könnte man noch erheblich verstärken, wenn man die dazu notwendigen Mittel hätte.
Diese Kompetenz sollte ein Arzt eigentlich haben. Aber ein Arztkollege von Ihnen hat in einem Zeitungsartikel von der Generation Y gesprochen und meint damit die jungen angehenden Ärzte, die einen Erlebnisjob wollen und damit verbinden Sie nicht etwa den Landarzt? Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, ist, dass tatsächlich einfach der Alltag eines Landarztes offensichtlich nicht bekannt ist. Also ich könnte mir kaum etwas vorstellen. Ich persönlich kenne die Landarztpraxis nur aus Praxisvertretungen als junger Arzt nach dem Studium. Und also erlebnisreicher und interessanter, abwechslungsreicher kann das eigentlich fast nicht sein. Und insofern denke ich, dass hier möglicherweise natürlich daran gedacht wird, dass die jungen Leute heute besonders aktiv sein sollen. Die wollen Chirurgie machen, Intensivmedizin, wollen Leben retten und wollen es richtig sich einsetzen. Aber das ist für viele Personen gar nicht das Entscheidende. Aber das Erlebnisreiche und die Buntheit, die Vielfalt des ärztlichen Alltages in einer ländlichen Praxis, wenn man die einmal kennengelernt hat, dann wird man sehr schnell eines Besseren belehrt werden, dass das sehr interessant ist. Nämlich, und das muss man den jungen Studierenden zeigen. In manchen Fakultäten, wenn ich das noch gerade sagen darf, da ist es so, dass im ersten Semester schon, die ein Praktikum in einer Allgemeinarztpraxis machen. Und wenn man die befragt, dann kommt man zu ganz anderen Schlüssen.
Ja, das wäre auch eine Überlegung, dass Studenten zum Beispiel auch nach ihrer Ausbildung ein halbes Jahr in einer Hausarztpraxis verbringen müssen, um diesen drohenden Mangel, der jetzt auch schon existiert, vielleicht begegnen zu können. Andere Länder wie Dänemark haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Wäre das auf diese Weise eine Möglichkeit, dieses Hausarztproblem, dieses Landarztproblem zu lösen?
Ich denke, das wäre sicher eine weitere Facette des Problems. In Großbritannien zum Beispiel war das vor langen Jahren, das ist im Augenblick glaube ich nicht mehr so, aber da hat man auch gute Erfahrungen damit gemacht. Bedeutet allerdings, dass man eben noch die Bewegungsfreiheit, die Mobilität der Ärzte einschränkt. Und ich glaube, das führt auch hin zu der Erkenntnis, dass man ganz ohne Regularien und ohne von allerdings dann im Konsens in der Bevölkerung von der Politik festgelegten Regeln wahrscheinlich diesen Probleme gar nicht zu Leibe kriegen wird.
Professor Eckhard Hahn, Vorsitzender der Gesellschaft für medizinische Ausbildung und Dekan an der Medizinischen Fakultät der Privaten Universität Witten-Herdecke. Danke Ihnen. Es war vielleicht kein Zufall, dass der Sohn eines mächtigen Klinikarztes die moderne Mythologie des Landarztes entscheidend bestimmte. Das war Gustave Flaubert. Sein literarischer Landarzt Charles Bovary war keine Leuchte in der Medizin. Voller Charme musste er mal einen Kollegen aus der Stadt aus Paris zu Hilfe holen, als er den Klumpfuß des Knechtes Hippolyte operieren musste. Aber fangen wir vorne an, am Anfang seiner Karriere, an der Seite der Madame.
Eines Nachts gegen 11 Uhr wurden sie vom Hufschlag eines Pferdes geweckt, der genau vor der Haustür anhielt. Das Dienstmädchen öffnete die Speicherluke und verhandelte eine Zeit lang mit einem Mann, der unten auf der Straße stand. Er kam, um den Arzt zu holen. Er hatte einen Brief bei sich. Er zog aus seiner grauwollenen Troddelmütze einen in einen Lappen eingeschlagenen Brief und überreichte ihn behutsam Charles. Der mit einem kleinen blauen Wachssiegel verschlossene Brief richtete an Monsieur Bovary die dringende Bitte, sich unverzüglich zum Hofgut Lebertot zu begeben und ein gebrochenes Bein einzurenken. Nun sind es aber von Tostes über Longueville und Saint-Victor bis Bertot gute 6 Meilen. Die Nacht war finster. Darum wurde beschlossen, dass der Stallknecht vorausreiten, Charles 3 Stunden später bei Sonnenaufgang nachkommen solle. Man wollte ihm einen Jungen entgegenschicken, der ihm den Weg zum Hof weisen und die Gatter vor ihm öffnen werde. Fest in seinen Mantel gehüllt, machte sich Charles gegen 4 Uhr morgens auf den Weg nach Lebertot. Noch ganz benommen von der Schlafwärme, ließ er sich vom friedlichen Trotz seines Tiers wiegen. Wenn es von selbst vor den mit Dornenranken umgebenen Gräben, die man am Rand der Furchen aushebt, stehen blieb, schreckte Charles auf, besann sich auf das gebrochene Bein und versuchte, alle ihm bekannten Frakturen sich zu vergegenwärtigen. Es regnete nicht mehr. Es begann hell zu werden. Von Zeit zu Zeit öffnete Charles die Augen. Dann geriet er, weil sein Geist ermüdete und Schläfrigkeit ihn ganz von selbst wieder übermannte, in eine Art Dösen, in dem sich frische Eindrücke mit Erinnerungen verquickten. Als er durch Vassonville ritt, sah er am Grabenrand einen kleinen Jungen im Gras sitzen. »Sind Sie der Arzt?« fragte das Kind. Und auf Charles' Antwort hin nahm es seine Holzpantinen in die Hände und rannte vor ihm her. Unterwegs entnahm der Wundarzt den Reden seines Führers, dass Monsieur Rouault zu den wohlhabendsten Landwirten gehören musste. Er hatte am gestrigen Abend das Bein gebrochen, als er vom Dreikönigsschmaus bei einem Nachbarn zurückgekehrt war. Als er in Lebertot einritt, scheute sein Pferd und vollführte einen großen Satz zur Seite.
Gustave Flaubert und Madame Bovary, die Gattin des Landarztes aus Paris, an dessen Ambivalenz und Können der Dichter wenig Zweifel ließ. Übertragen auf die heutige Ausbildung der jungen angehenden Ärzte und Ärztinnen heißt es, zu theoretisch, zu lang, zu teuer, mit der Medizinausbildung in Deutschland ist niemand so richtig zufrieden, weder die Studenten noch die Professoren. Das größte Problem bei der Medizinausbildung sei seine Länge, sagen die einen. 6 Jahre dauert das Studium, anschließend folgt die 6-jährige Facharztausbildung. Längst nicht alles, meinte Eva-Maria Siefert. Unsere Kollegin ist Medizinjournalistin und Ärztin.
Mit einem Abi-Durchschnitt von 1,9 hieß es für mich beim Medizinstudium erstmal warten. Fast 4 Jahre, dann kam die Zulassung. Vom ersten Semester an bekam ich wie in der Schule gleich einen Stundenplan in die Hand gedrückt. 30 Wochenstunden Anwesenheitspflicht. Interessante Zusatzkurse liefen meist nach 6 Uhr abends, aber da saß ich ja am Schreibtisch und musste lernen. für Testate, Übungen, Zwischentests mit Multiple-Choice-Aufgaben. Und jedes noch so winzige Fach war wahnsinnig wichtig. Die Professoren plusterten sich auf, drohten mit Durchfallen, falls man ausgerechnet in ihrem Fach schluderte. Ich sezierte Kuhaugen, lernte Fachausdrücke, obwohl ich noch nicht einmal wusste, welche Krankheit dahinter steckte, konnte den Glukosestoffwechsel aufzeichnen, die Anatomie des Gehirns im Schlaf runterbeten, schaffte sogar auf Anhieb das Physikum. Und war ziemlich alleine. Denn sich gegenseitig helfen gab es bei diesem Studiengang nicht. Wenn ich mal die Mitschrift einer verpassten Vorlesung ausleihen wollte, dann wollte mein Studienkollege ganz sicher ausgerechnet heute genau diese Vorlesung nacharbeiten. Und wie die anderen wurde ich zum Einzelkämpfer. Unsere liebste Beschäftigung war es, uns gegenseitig immer neue, immer kompliziertere Fachausdrücke um die Ohren zu hauen. Wir verlernten vieles. Den freundlichen Umgang miteinander, vor allem aber normal und verständlich zu reden. Nach 3 Jahren sah ich die ersten Kranken. Zuerst in der Vorlesung, wo sie im Bademantel verängstigt vor über 100 Studenten saßen und ihr Innerstes nach außen kehren sollten. Diese Patienten litten überdurchschnittlich oft an extrem seltenen Krankheiten. Die Professoren waren so aufgeregt über jeden einzigartigen Fall, dass sie uns den Patienten gleich mehrfach vorstellten. Meine ersten Kranken mit ganz normalen Krankheiten wie Bluthochdruck, Herzschwäche oder Diabetes sah ich erst im praktischen Jahr kurz vor der Abschlussprüfung. Und immer wieder Prüfungen. Bei den wiederkehrenden Multiple-Choice-Tests wurde hauptsächlich Fußnotenwissen abgefragt. Das große Ganze verstand ich erst, als ich längst schon selbst Patienten behandelte. Ach ja, es gab ja auch noch den praktischen Unterricht am Krankenbett. Der allerdings fiel oft aus, weil niemand geeignete Patienten ausgesucht oder gar nach ihrem Einverständnis gefragt hatte. Und wenn doch, standen wir hilflos zu fünft am Bett. Hinterher gab es eine kurze Nachbesprechung mit einem überarbeiteten Assistenten, wie man einen Patienten richtig befragt, ihn richtig untersucht. Das lernt man dann ja vielleicht in den Pflichtformulaturen in den Semesterferien. Mit Patienten reden, das, sagte ein Prof mal, das hat man oder man hat es eben nicht. Eben. Inzwischen hat es eine Reform des Medizinstudiums gegeben und einen ungeheuren Schub an neuem Wissen. Mehr Praxis soll das Studium nun bringen. Tatsächlich aber müssen die Studenten nur noch mehr Prüfungen schreiben. Denn zum Praktikum kommt nur, wer vorher den Stoff gelernt und die Prüfung bestanden hat. Bis heute bereiten sich Studenten auf solche Prüfungen vor, indem sie tausende alte Prüfungsfragen durcharbeiten und ihr Kreuzchen an die richtige Stelle setzen. Erfolgreich sind, wen wundert's, natürlich die mit den guten Abi-Noten. Aber wer nur die Klassenbesten studieren lässt, muss sich über Ärzte, denen die Leidenschaft und das Mitgefühl für den Beruf fehlt, nicht wundern. Denn genau das fehlte denen doch auch meist schon in der Schulzeit.
Und keine Ausbildung ist teurer als die der Ärzte, zu lange und zu praxisfern. Dass hier Reformbedarf besteht, hat die Berliner Koalition auch begriffen. In der Provinz droht ein Medizinermangel. Außerdem steigt die Zahl der republikflüchtigen Ärzte in Deutschland. 2008 suchten über 3000 Ärzte in England und Norwegen, Frankreich und der Schweiz ihr Glück. Einer von ihnen ist Axel Roland Kantner. 14 Jahre lang haben Sie, Herr Kantner, als Arzt in Niedersachsen im Örtchen Schwarmstedt gearbeitet, ein Ort mit gut 5000 Einwohnern. Zwischen Bremen und Hannover gelegen. Und dann haben Sie die Praxis aufgegeben und arbeiten seit 1,5 Jahren in Löningen bei Schaffhausen in der Schweiz, einer wiederum ländlich strukturierten Gegend. Was war der Grund für diesen Umzug?
Ja, es gibt eigentlich nur 2 Gründe oder 1 Grund für die ganze Angelegenheit. Ich war nicht mehr in der Lage, meine Patienten so zu behandeln, dass ich mir am Morgens in den Spiegel gucken konnte. Das heißt, so gut Deutsch, die Rationierung, die in Deutschland vorliegt für Arzneimittel und für Hilfsmittel. Ich hatte also eine ganze Menge Patienten, die chronisch krank waren, mit Tumoren oder auch Diabetes. Und ich habe regelmäßig über dem Limit gelegen, was mir die Krankenärztliche Vereinigung vorgegeben hat. Das hat dann irgendwann zu den entsprechenden Regressen geführt, Arzneimittelregressen. Das hat zum Ende in die Insolvenz mich getrieben, in die Privatinsolvenz. Und daraufhin habe ich das Land verlassen. Ja, denn ich wollte meine Patienten weiter so behandeln, wie ich sie behandeln wollte, nach der vernünftigen Methode, nach State of the Art.
Mhm, also Budgetierung war der Grund, der Sie sozusagen in die Pleite getrieben hat. Ja. Der Insolvenzverwalter hat Ihnen dann nahegelegt, sich einen anderen Job zu suchen. Und Sie haben sich keinen anderen Job gesucht, aber eine andere Möglichkeit, als Arzt zu arbeiten. Ja. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Ja, das ist ganz einfach. Ich habe damals mal eine Anzeige ins Deutsche Ärzteblatt gesetzt. So nach dem Motto, dass also 52- oder 51-jähriger Arzt, wie ich damals war, ein neues Betätigungsfeld suchen wollte, egal wo, und hatte in Grundzügen meine Ausbildung genannt.
Mhm. Verdienen Sie jetzt mehr Geld in der Schweiz, weil das System ein völlig anderes ist?
Also auf dem Papier verdiene ich wesentlich mehr Geld. Ich unterliege aber natürlich den deutschen Insolvenzbedingungen.
Mhm. Können Sie das ein bisschen mehr ausführen?
Das ist ganz einfach. der Schweizer Arzt verdient also im Regelfall, ja, man kann wirklich sagen, ungefähr das 2- bis 3-fache von dem netto, was ein deutscher Arzt verdient. Insbesondere, wenn man das im Vergleich mit den niedersächsischen Regionen sieht oder den norddeutschen Regionen sieht. Ne? Bei uns gibt es eine Abrechnungsform, die ganz anders ist als die der Deutschen. Wir arbeiten hier nach einem Einzelleistungsverfahren, nach einem Einzelabrechnungsverfahren. Die Patienten bekommen jeweils Rechnungen, die werden erstellt, die gehen über die Krankenkassen zurück. Sie müssen einen Anteil davon bezahlen. Letztendlich ist der Anteil aber tragbar.
Wie hoch ist der Anteil? Muss ich jetzt nochmal fragen?
Also normalerweise besteht die Beteiligung einmal in einer Tranchise, die Sie bezahlen müssen. Das sind also, dass Sie 1.000 Franken bis 3.000 Franken, je nachdem, das kann jeder abschließen mit seiner Versicherung, im Jahr sowieso erstmal grundsätzlich selber bezahlt, Schweizer Franken wohlgemerkt, nein. Also und es besteht normalerweise in einer 5%igen Selbstbeteiligung.
1.000 Franken sind im Moment, helfen Sie uns, etwa 800 Euro?
Nee, etwas weniger.
750?
700 Euro.
Na, ja, gut. Genau. Okay. Also das heißt, es gibt kein Praxisbudget mehr, das Ihre Verschreibungen limitiert, keine kassenärztliche Vereinigung?
Kein Praxisbudget, es gibt eine Vorgabe in einen sogenannten ANOVA-Index, das ist kein richtiges Praxisbudget, sondern da wird also alles zusammengerechnet, was man an Leistungen erbracht hat, alles, was man veranlasst hat. Nein. Und dieser ANOVA-Index ist schweizweit für alle, wird er ausgeschrieben. Nein. Und danach wird vorgegangen und der ANOVA-Index liegt sehr hoch.
Und wenn Sie röntgen wollen, dann röntgen Sie einfach.
Natürlich habe ich eine Röntgenanlage, ich habe hier ein Labor. Ein Patient, der bei mir reinkommt, kommt normalerweise mit einer vollständigen Diagnose aus einer Landarztpraxis wieder heraus. Es sei denn, es sind Sachen, die überschreiten meine Möglichkeiten und dafür habe ich hier die Kantonsspitäler.
Sie haben eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, was Sie als Arzt tun können. Das birgt natürlich, sage ich mir, auf der anderen Seite auch eine Gefahr für einen vielleicht auch zahlungskräftigen Patienten mit sich. Haben Sie da schon mal Kritik zu hören bekommen?
Nein, überhaupt noch keine. Keineswegs. Der Schweizer ist es gewöhnt, dieses System, und zwar, weil es das schon seit ewigen Zeiten gibt, ja. Und jeder Schweizer ist selbst versichert, vom kleinen Kind hin bis zum alten Mann. Jeder zahlt selber in seine Krankenversicherung ein. Und die Tranchies und die anderen Sachen, also sprich die Selbstbeteiligung, sind so angelegt, dass er wirklich nicht daran pleite gehen kann. Denn es sind letztendlich auch so Sicherungsbügel eingespannt bei der ganzen Angelegenheit. Der stationäre Sektor wird sowieso anders abgerechnet, ne? Ich spreche nur von den ambulanten Möglichkeiten.
Wie reagieren Ihre Schweizer Kollegen auf Sie? Nicht alle sind darüber glücklich, dass die Deutschen sich in der Schweiz niederlassen und sich aufmachen.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja einen extremen Hausärztemangel, genauso wie er vorliegt in Deutschland auch. Die Schweizer sind unheimlich froh, dass sie ihre Landarztsitze noch besetzen können mit Deutschen. Ja, 70% aller Kollegen in den Schweizer Krankenhäusern sind Deutsche. Mhm. Ja. Und was sagt jetzt in die Schweiz auswandern, sind im Regelfall voll ausgebildete Mediziner, die jahrzehntelang gearbeitet haben in Deutschland, die längst ihre Ausbildung wieder zurückbezahlt haben, sämtliche Steuern bezahlt haben. Also dieses Märchen nach dem Motto, die lassen sich bei uns ausbilden, dann hauen sie ab, das ist ein Märchen, ja.
Und wie weit kommen Sie mit Ihrem schönen norddeutschen Akzent?
100%ig weiter, das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist so, dass die meisten Schweizer Hochdeutsch verstehen, in der Deutschschweiz zumindest, und dass sie innerhalb kürzester Zeit die Sprache verstehen auch selber. Der Schweizer verlangt keinesfalls vom Arzt, dass er selber das Schweizerdeutsch spricht. Er verlangt nur, dass wir das dann verstehen, irgendwann das Schweizerdeutsch.
Ein Mediziner wandert aus. Zu viele Budgetierungen, zu viel Bürokratie in Deutschland. Axel Roland Kantner ließ sich in der Schweiz nieder als Arzt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. HR2 Kultur der Tag. Bauer sucht Arzt. Berichte aus der Praxis. Meistens sehen die Kerle gut aus, sind braun gebrannt, haben ein smartes Lächeln auf dem Gesicht, ein offenes Ohr und mindestens eine attraktive Arzthelferin an ihrer Seite. Denn zum Heiraten hat es bislang nicht gereicht, wegen der mangelnden Zeit. Der Mann ist ja auch Landarzt. Diese etwas holzschnittsartige Charakteristik einer bestimmten Spezies findet sich, wenn überhaupt, im Film oder Fernsehen wieder. Ein Dauerbrenner im ZDF ist die Vorabendserie Der Landarzt. Wayne Carpendale ist Landarzt in Kappeln an der Schlei, einer Gegend gleich hinterm Deich. Hören wir mal rein, was der so treibt.
Ja? Entschuldige die Störung, aber Herr Doktor, Herr Doktor, meinem Mann geht es sehr schlecht. Sein Bein. Kommen Sie bitte schnell.
Sein Bein?
Mensch, jeder, so blöd kann man doch gar nicht sein.
Hallo? Ja, hier.
Kommen Sie.
Herr Dr. Bergmann, kommen Sie bitte schnell. Das ist Dr. Bergmann.
Guten Abend.
Na, was machst du denn?
Moment mal. Dann sind Sie doch der in meinem Flug reingefahren ist.
Bitte jetzt nicht.
Nee, so geht das. Ist aber
nicht
das.
Herr,
das ist doch.
Nein, jetzt gehen wir mal raus.
Machen Sie bloß keinen Mist.
Komm, ruf hier. Also,
ich habe versucht, das Bein in Gang zu halten, aber. Moment, sind Sie nicht dieser junge Schlösel vom Hafen?
Genau. Der Ihnen gesagt hat, dass mit einem offenen Bein nicht zu spaßen ist.
Der Landarzt in der ZDF-Serie, eine fiktionale Geschichte, die Realität längst eingeholt hat. Ulrike Münch, Sie haben gemeinsam mit Ihrem Mann das Drehbuch für den Pilotfilm mit Wayne Carpendale geschrieben. Einen guten Abend nach Berlin.
Guten Abend.
Welche Zutaten braucht es, damit ein Landarzt beim Publikum ankommt?
Ja, erstmal muss er kompetent sein, er muss zuhören können, er muss eine Persönlichkeit sein. Und wenn er ein bisschen hübsch ist, kann es auch nicht schaden.
Also der Typ muss smart sein, sage ich mal. Und wie sieht es eigentlich mit dem Alter aus? Spielt es eine Rolle?
Eigentlich nicht. Bis jetzt waren ja Landärzte oder Ärzte, werden gern älter besetzt. Und das haben wir auch gerne gegen den Strich gebürstet. Unser Arzt ist kompetent, er ist eine Persönlichkeit und er ist eben jung. Und daraus ziehen wir auch die Probleme manchmal, die dort in Dekelsen dann stattfinden.
Dekelsen, das ist da bei Kappeln an der Schlei. Der hat also Ihr Landarzt, den Sie kreiert haben, den Sie geschaffen haben, der hat nicht nur einen weißen Kittel, sondern vermutlich auch eine weiße Weste, nehme ich an.
Das wollten wir eigentlich vermeiden, dass er nur wahnsinnig integer und lieb ist. Unser Landarzt hat Ecken und Kanten. Mhm. Das ist ein junger Mann, der kann auch mal ungerecht sein. Der darf auch mal aufbrausend sein. Und das ist eben, damit setzt er sich dann von seinen Vorgängern auch ab.
Hauptsache, er ist dann reumütig hinterher, ne?
Ja, und er lernt dazu dann eben.
Ja, genau. Und am besten ist er unverheiratet, damit da noch eine Love Story drin ist, nehme ich an.
Ja, aber natürlich. Also die Leute wollen doch wissen, wie lebt ein Landarzt privat? Kann er sich verlieben? Hat er die gleichen Probleme wie wir? Also durchaus.
Es gab, Sie haben es angesprochen, zuvor schon zwei Landärzte, die von Walter Plate und Christian Quadwick gespielt wurden. Das waren aber völlig andere Typen, nicht? Worin bestand der Unterschied? Vielleicht sagen Sie es uns nochmal.
Wir wollten einfach einen Typen, und das ist ja sehr realistisch, dass jetzt nicht mehr die alten Ärzte aufs Land ziehen werden in der Zukunft, sondern wir wollten einen.
Die waren verheiratet, ne, die anderen?
Einer hat geheiratet wohl dann. Und beim ersten weiß ich es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Das ist alles zu lange her schon.
Worin
besteht eigentlich die Dramaturgie?
Indem wir das Leben von dem Menschen, auch der muss sich an das Landleben gewöhnen, auch der muss sich mit diesen Quadratschädeln in Dekelsen irgendwie auseinandersetzen. Und wir erzählen einfach, dass einer gar nicht aufs Land will, sondern im Prinzip will er weiter als Oberarzt an die Klinik. Und strandet eben dort irgendwie.
Die Quote nach Ihrem Pilotfilm, die war gigantisch. 7,5 Millionen Zuschauer sahen den Film. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg, Frau Münch? Was für Sehnsüchte werden da eigentlich befriedigt?
Ja, ich denke, das ist ein Mann zum Zuhören. Der nimmt alle ernst, der nimmt alle Krankheiten ernst. er ist immer da, wenn man ihn braucht. Das ist doch die absolute Sehnsucht, mal reden können mit jemandem.
Der dann auch noch gut aussieht, womöglich.
Der noch gut aussieht, dann auch noch.
Wie sind Sie bei dieser Charakterisierung des Landarztes eigentlich vorgegangen? Spielt sich das bei Ihnen selbst im Kopf ab oder sind Sie dann auf die Suche gegangen, um, ich sag immer, irgendwelche Vorbilder zu suchen oder vielleicht auch zu finden oder vielleicht hatten Sie gar welche?
Also wir selber haben ja auf dem Land gewohnt. Einmal ich mit meiner Familie, als ich noch jung und klein war. Da hatten wir auch einen Landarzt, der viele Dörfer rundherum betreut hat. Der hat 2,5 Zentner gewogen und kam immer dann wirklich in die Familien, hat sich aufs Bett gesetzt, das Bett ist fast zusammengebrochen und hat aber gut betreut. Es war wirklich eine Seele von Mensch. Und später, jetzt zu diesem Landarzt, haben wir einfach gedacht, die Landärzte, die wird es bald nicht mehr geben. Wir brauchen einen neuen, dynamischen.
Und auch einen etwas jüngeren, denn Wayne Carpenter, der ist, glaube ich, auch nur 33 oder
ja,
so.
Ja, ne? Etwas jüngeren.
Mhm. Auch noch. Aber Sie hatten auch einen Arzt, einen echten Arzt, sage ich mal, der Sie beraten hat. Wie hat er eingewirkt auf den Stoff?
Der Arzt, das macht er immer so, egal ob wir Anwälte schreiben oder Ärzte Themen schreiben. Wir haben immer Leute, die sich das genau anschauen, weil wir wollen ja gut recherchieren für diese Geschichten. Und unser Doc hat also am Anfang gesagt, die und die Krankheit gibt's, so und so sieht sie aus. Dann haben wir Treatments geschrieben und haben es ihm geschickt. Kann das so passieren? Gibt's diese Zuspitzung der Fälle oder so? Ja, okay. Dann hat er die Drehbücher durchgelesen mehrfach und hat gesagt, ja, aber sowas sagt der Arzt nicht oder doch lieber so oder so. Hatten wir Beratung von Anfang bis zum Schluss.
Und da herausgekommen ist ein toller Landarzt. Solche Männer braucht das Land. Ulrike Münch, Drehbuchautorin aus Berlin. Sie schrieb das Drehbuch für den Pilotfilm mit Wayne Carpendale mit großem Erfolg. Ich danke Ihnen, Frau Münch.
Fünfter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Vierter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Dritter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Zweiter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, nächster sein. Tür auf, einer raus, selber rein. Tag, Herr Doktor.
Fünfter sein von Ernst Jandl, wenn man nur der Fünfte wäre, der an die Reihe käme. Deshalb haben wir heute ein Lob auf den Landarzt gesungen, ihn gepriesen und literarisch gewürdigt. Mehr geht nicht, die Zeit ist um. Das war der Tag am Mittwoch mit Bauer sucht Arzt, Berichte aus der Praxis. Und wenn Sie Lust haben, über dieses Thema zu diskutieren, dann haben Sie am kommenden Samstag um 18.05 Uhr auf dieser Welle dazu die Möglichkeit. Es geht in der Sendung HR2 Kontrovers um die Frage, wie soll medizinische Versorgung in Zukunft aussehen, wenn der Ärztemangel noch gravierender wird. Kommenden Samstag 18.05 Uhr in HR2 Kultur, die Sendung Kontrovers. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen erst einmal einen schönen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.
HR2 Kultur Podcast. Nutzen Sie den Tag, wann immer Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.